Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. In der folgenden halben Stunde bringen wir unsere regelmäßigen Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keverlova. Die milliardenschwere Privatisierung der tschechischen Telefongesellschaft Český Telekom unter Beteiligung der Deutschen Bank ist endgültig gescheitert. Die tschechische Regierung nahm am Montag den Vorschlag von Finanzminister Bohuslav Sobotka an, bis Ende Januar ein völlig neues Konzept für den Verkauf von etwa über 51% des früheren Monopolisten vorzulegen. Das Kabinett von Ministerpräsident Wladimír Špidla hat am Montag in Prag beschlossen, die Untergrenze des in Tschechien gesetzlichen monatlichen Mindestlohns ab dem 1. Januar 2003 um 500 Kronen von bisher 5.700 auf 6.200 Kronen aufzustocken. In Euro umgerechnet entspricht dies einer Erhöhung von rund 15 Euro, und zwar von bisher 185 auf ca. 200 Euro. Laut einem am Montag in der britischen Tageszeitung Daily Telegraph erschienenen Artikel besteht nach Meinung Israels ein Zusammenhang zwischen den jüngst in Mombasa gegen ein israelisches Flugzeug abgefeuerten Raketen und dem im vergangenen Jahr in Prag gescheiterten Versuch, das Flugzeug mit dem israelischen Außenminister Shimon Peres an Bord abzuschießen. Die Tageszeitung beruft sich in ihrer Darlegung auf den israelischen Nachrichtendienst. Die tschechische Polizei hingegen hat die Mutmaßung bestritten, dass beide Vorfälle in irgendeinem Zusammenhang stehen könnten. Verloren gegangenes Sudetenland ist der Titel einer Fotoausstellung, die an diesem Mittwoch im Prager Neustädter Rathaus für die Öffentlichkeit eröffnet wurde. Auf 65 Doppelfotoaufnahmen, von denen jeweils eine in den 30er Jahren und eine in jüngster Zeit entstanden ist, wollte das Autorenteam die Verwandlungen der Landschaft dokumentieren, die mit der Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen. Am Mittwochvormittag fand in Prag eine Demonstration tschechischer Landwirte statt. Die etwa 10.000 protestierenden Bauern wollten ihre Unzufriedenheit mit den von der EU vorgeschlagenen Agrarzahlungen zum Ausdruck bringen. Im Zuge der lautstarken Kundgebung wurden unter anderem die Fenster des Landwirtschaftsministeriums mit Eiern beworfen. Im Gebäude selbst trafen Vertreter der Agrarorganisationen mit Ressortminister Jaroslav Palas zusammen. Die Unterredung wurde jedoch abgebrochen, als im selben Zimmer von außen eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Landwirtschaftsminister Palas hält die Anliegen der demonstrierenden Landwirte zwar für berechtigt, verurteilte aber deren teilweise aggressives Verhalten, durch das einige Sachschaden entstanden sei. Die Polizei griff bei der Demonstration nicht ein. Peter Pidhart von der christdemokratischen KDU-CSL bleibt erwartungsgemäß auch weiterhin Vorsitzender des tschechischen Senats. In einer geheimen Abstimmung unter den Mitgliedern des parlamentarischen Oberhauses konnte er am Mittwoch 50 der insgesamt 81 Stimmen für sich gewinnen. Der Termin für die Wahl des nächsten tschechischen Staatspräsidenten ist so gut wie fix. Die gemeinsame Sitzung beider Parlamentskammern, deren einziger Tagesordnungspunkt die Präsidentenwahl sein soll, wird aller Voraussicht nach am 15. Januar 2003 im Spanischen Saal auf der Prager Burg stattfinden. Der derzeitige Präsident Václav Havel darf laut Verfassung kein drittes Mal mehr für das Amt kandidieren. Soweit die Wochenschau. In unserem Programm geht es nun weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Diesmal erinnern Lothar Martin und Katrin Bock an die Teilung der Tschechoslowakei vor 10 Jahren. In der anschließenden Touristensprechstunde lädt sie Markéta Maurová in das Freilichtmuseum nach Kouřim ein.
Jahrzehntelang war das Wort ein Begriff, Tschechoslowakei. Vor 10 Jahren verschwand dieser Staat kurz nach seinem 74. Geburtstag von der Landkarte. An seine Stelle traten die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. Heute, 10 Jahre später, haben wir uns an die Existenz dieser zwei Staaten in Mitteleuropa gewöhnt. Doch im Sommer 1992 sorgte der Gedanke, dass Tschechen und Slowaken getrennte Wege gehen könnten, für viel Wirbel, hitzige Diskussionen und Emotionen. Aber woran lag es, dass Tschechen und Slowaken nicht mehr in einem Staat leben wollten? In den folgenden Minuten erfahren Sie mehr über die Tschechen und Slowaken und deren nicht immer gemeinsame Geschichte.
Tschechen und Slowaken verweilten historisch gesehen eigentlich nur eine relativ kurze Zeit in einem eigenen gemeinsamen Staat. Genau gesagt 68 Jahre. Die böhmischen Länder bildeten im Mittelalter einige Jahrhunderte lang ein eigenes Königreich. Mitte des 16. Jahrhunderts wurden sie dann Bestandteil der Habsburger Monarchie. Die östlich gelegene Slowakei dagegen gehörte bereits seit dem frühen 11. Jahrhundert zum ungarischen Königreich. Ein selbstständiges slowakisches Fürstentum oder Königreich hatte es nie gegeben. Bekannt war die heutige Slowakei als Oberungarn. Die heutige slowakische Hauptstadt Bratislava war einige Zeit lang sogar ungarische Hauptstadt. Tschechen und Slowaken waren zwar seit dem 16. Jahrhundert Untertanen des Habsburger Kaisers, doch den Tschechen ging es im österreichischen Teil des Reiches um einiges besser als den Slowaken im ungarischen. Während die Tschechen im 19. Jahrhundert ihre nationale Wiedergeburt erlebten, wurden die Slowaken und alles Slowakische unterdrückt und verboten.
Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, begannen einige Tschechen für die Schaffung eines eigenen, unabhängigen Staates zu kämpfen. Ihnen schlossen sich Slowaken an und so wurde bereits 1915 im amerikanischen Cleveland ein Abkommen unterzeichnet, in dem die Bildung eines zukünftigen tschechoslowakischen föderativen Staates als gemeinsames Ziel deklariert wurde. Am 28. Oktober 1918 war es dann soweit. In Prag wurde die Unabhängigkeit des Staates der Tschechen und Slowaken ausgerufen. Nur die Slowaken wussten vorerst noch nichts von ihrem Glück. Erst einige Tage später erreichte sie die Nachricht. Für die Tschechen endete an jenem Tag ihre knapp 400-jährige Zugehörigkeit zum Habsburger Reich. Ungarn wollte sich aber nach rund 1000 Jahren nicht ohne Kampf von seinen slowakischen Untertanen trennen. 8 Monate wurde mit Waffengewalt um die Slowakei gekämpft, bis die Pariser Friedenskonferenz im Sommer 1919 zugunsten Prags entschied. Die unterschiedlichen Voraussetzungen der beiden Völker brachten von Anfang an Probleme für den neuen tschechoslowakischen Staat.
Die Slowaken hatten viel schlechtere Startbedingungen als die Tschechen. Für die Tschechen war die Bildung eines eigenen Staates der Endpunkt eines jahrzehntelangen Prozesses. Die Slowaken jedoch standen erst am Beginn dieses Prozesses. Noch gab es weder eine slowakische Mittel- oder Hochschule noch einen Beamtenapparat. Kein Wunder also, dass die Tschechen mit dem nötigen Know-how in die Slowakei kamen, um dort beim Aufbau des Schulwesens und der Verwaltung zu helfen. Doch viele Slowaken sahen in der tschechischen Hilfe ein Zeichen der tschechischen Vorherrschaft und Überlegenheit.
Die Tschechoslowakei hatte Anfang der 20er Jahre knapp 14 Millionen Einwohner. Rund 7 Millionen waren Tschechen, 2 Millionen Slowaken und über 3 Millionen Deutsche. In der 1920 verabschiedeten Verfassung ist die Rede von einer tschechoslowakischen Nation und einer tschechoslowakischen Sprache. Beides Erfindungen, die dafür sorgten, dass sich die Slowaken als Staatsvolk betrachten, die zahlenmäßig stärkeren Deutschen jedoch als nationale Minderheit gelten konnten. Theoretisch waren Tschechen und Slowaken in der neuen Republik gleichgestellt. Doch ohne Zweifel dominierten die Tschechen in allen Bereichen und dies blieb nicht ohne Folgen.
In der Slowakei wuchs die Unzufriedenheit mit der angeblichen und wirklichen tschechischen Arroganz und Dominanz. Die Forderung nach Autonomie nahm zu. Insbesondere nach der Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, von der die Slowakei stärker betroffen war als der tschechische Landesteil. 1938 erfüllte sich die Forderung der slowakischen Nationalisten nach Autonomie. Die Umstände waren aber alles andere als günstig. Die Autonomie erfolgte nach dem Münchner Abkommen im Herbst 1938.
Die slowakische Nation, voll Freude über die Selbstständigkeit ihres eigenen Staates, begrüßt den großen Führer des deutschen Volkes. Sie fühlt sich dem Führer des deutschen Volkes zu großem Dank verpflichtet, da er ihr durch das in München zur Geltung gebrachte völkische Prinzip die Möglichkeit gegeben hat, ihren eigenen unabhängigen Staat zu gründen.
Am 14. März 1939, einen Tag vor der Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren, entstand ein slowakischer Staat, zwar auf Druck Hitlers und völlig vom Dritten Reich abhängig, doch für viele Slowaken erfüllte sich damit ein Traum. Zum ersten Mal in der Geschichte existierte ein slowakischer Staat. Dummerweise war dieser faschistisch und ein Vassallenstaat des Dritten Reiches.
Nach Kriegsende entstand die Tschechoslowakei erneut. Die Grenzen hatten sich verändert. Es fehlte die Karpatenukraine im Osten und auch die Bevölkerung hatte sich geändert. Es fehlten 3 Millionen Deutsche, die vertrieben worden waren, und einige tausend Ungarn, die ebenfalls gezwungen waren, das Land zu verlassen. 1948 kamen die Kommunisten an die Macht. Mit deren Zentralismus verschwand jede Hoffnung der Slowaken auf Autonomie. Dies änderte sich während der Reformzeit der 60er Jahre. Zum 1. Januar 1969 wurde die Tschechoslowakei eine Föderation. Aus der CSR wurde die CSSR. Es entstand eine föderative Regierung und ein föderatives Parlament, sowie ein slowakisches und ein tschechisches Parlament mit den jeweiligen Regierungen.
Die gesamte Revolution von 1989 brachte die Möglichkeit, offen über die zukünftige staatsrechtliche Ordnung der Tschechoslowakei zu diskutieren. Erneut forderten die Slowaken nationale Autonomie. Monatelang wurde über den neuen Landesnamen gestritten, bis man sich auf Tschechische und Slowakische Föderative Republik einigte. Doch die Diskussion darüber, welche Rechte die Teilrepubliken erhalten sollten, nahm mit dem neuen Staatsnamen kein Ende und gipfelten im Sommer 1992 nach den Parlamentswahlen.
In diesen hatte im tschechischen Landesteil die Demokratische Bürgerpartei ODS von Václav Klaus gewonnen, im slowakischen die Bewegung für eine demokratische Slowakei HZDS von Wladimír Mečiar. Damit waren die Weichen gestellt. Eine gemeinsame Regierung der beiden Parteien, die im föderativen Parlament die Mehrheit stellten, kam angesichts der unterschiedlichen Ansichten nicht in Frage. Bereits 10 Tage nach den Wahlen hatten Vertreter der beiden Siegerparteien beschlossen, in die neue föderative Regierung nicht ihre besten Männer zu schicken, da diese sowieso nur eine Regierung von kurzer Zeit sein werde. Václav Klaus wurde tschechischer Premier, Wladimír Mečiar slowakischer Regierungschef. Damit war klar, dass die letzten Stunden der Tschechoslowakei geschlagen hatten.
Im Juli 1992 wurde der einzige Kandidat bei der Wahl zum tschechoslowakischen Präsidenten, Václav Havel, nicht von beiden Kammern des föderativen Parlaments gewählt. Ihm fehlten die Stimmen der slowakischen Abgeordneten. 2 Wochen nach dieser gescheiterten Präsidentenwahl verkündete das Parlament der slowakischen Teilrepublik feierlich die Souveränität des Landes. Eine Reaktion erfolgte prompt. Der noch amtierende tschechoslowakische Präsident Václav Havel legte sein Amt nieder.
Von nun an ging alles ganz schnell. 2 Tage nach Havels Rücktritt verabschiedeten die tschechische ODS und die slowakische HZDS ein Abkommen über die Teilung des Landes. Im August einigte man sich auf ein Harmonogramm der Teilung. Im Oktober bestätigte die tschechoslowakische Regierung das bevorstehende Ende der Tschechoslowakei zum 31. Dezember 1992. Ende November verabschiedete das föderative Parlament das entsprechende Gesetz. Einen Monat später löste es sich auf.
Právě vzniklý český stát představuje v první řadě úkol, který
i když am 1. Januar 1993 war es soweit. 2 neue Staaten entstanden, die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. In seiner ersten Ansprache als erster Premier der neu entstandenen Tschechischen Republik warnte Václav Klaus davor, die zu bewältigenden Aufgaben zu unterschätzen.
Nach 74 Jahren ging das Experiment eines gemeinsamen Staates der Tschechen und Slowaken zu Ende. Lange wurde noch über Folgen der Teilung diskutiert und verhandelt. Eines jedoch hatten Tschechen und Slowaken geschafft. Eine friedliche Trennung ohne jegliche Gewaltanwendung. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Geschichtskapitels. Auf Wiederhören sagen
Lothar Martin
und Katrin Bock.
Soweit das heutige Kapitel aus der Geschichte. Aus Anlass der Teilung der Tschechoslowakei vor 10 Jahren bringt Radio Prag ab Montag kommende Woche eine Miniserie, jeweils im Tagesecho, werden wir uns verschiedenen Themen der tschechisch-slowakischen Beziehungen widmen. Die Bescherung für Kinder am 5. Dezember, dem Vorabend des Sankt-Nikolaustages, ist einer der wenigen Volksbräuche, die in Tschechien bis heute weit verbreitet und beliebt geblieben sind. Da der Nikolaustag gerade vorbei ist, möchten auch wir Ihnen, liebe Freunde, mehr über diesen Brauch erzählen. In der Touristensprechstunde bringen wir eine Sendung, die vor 2 Jahren im Freilichtmuseum Kosim entstand. Beim Besuch dieses Museums begleiten Sie Margita Maurova und Olaf Barth. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Touristensprechstunde.
Die Rundgänge der Masken am 5. Dezember, dem Vorabend des Sankt-Nikolaustages, sind von den vielen Rundgängen, die auf dem Lande gepflegt worden waren, eigentlich die einzigen, die bis heute erhalten geblieben sind. Und zwar nicht nur auf dem Dorf, sondern auch in den Städten. Der heilige Nikolaus, begleitet von einem Engel und einem Teufel, geht von Haus zu Haus und beschert Kinder. Die Braven bekommen Obst, Nüsse und Süßigkeiten. Auf die Unartigen warten Kohle und Kartoffeln. Im Unterschied zu Westeuropa und zu den USA kam es bei uns nie zur Vereinigung der Gestalt des heiligen Nikolaus, des Santa Claus, mit der Weihnachtsbescherung. Die Nikolausrundgänge stellen eine selbstständige Tradition dar und, wie wir bald erfahren, waren sie in der Vergangenheit noch wesentlich bunter und größer als heute. Nun aber schon auf nach Kosim und in den Nikolausumzug. Zwei Umzüge begaben sich im Freilichtmuseum in Kosim auf ihren Rundgang von Haus zu Haus. Der eine stammte aus Böhmen und seine Mitglieder waren Kinder und Jugendliche aus Kosim und Umgebung. Der andere stammte aus Italien, wird jedoch in der dortigen slowenischen Minderheit, die nördlich von Triest lebt, gepflegt. Hauptziel des heutigen Besuchs des heiligen Nikolaus in der Familie ist die Bescherung der Kinder. Nicht anders war es auch in Kosim.
Tereza Žemlová,
Andrej Kalkonová, Štěpán Marcinek,
Vojta Vinduška, Vojto, Vojtěcho.
Doch es gibt nicht nur brave und folgsame Kinder, sondern auch unartige und trotzige. Und wegen diesen kommt mit dem Nikolaus auch ein Teufel, um die Kinder zu erschrecken. Auch die größten Gassenjungen werden in diesem Augenblick, wenn sie vom Teufel direkt angegriffen werden, weich und versprechen, keine bösen Streiche mehr zu machen. Wie die Sankt-Nikolaus-Bräuche früher aussahen, darüber berichtete der Ethnograf und Leiter des Museums in Kosim, Dalibor Hobl.
Heute hat es sich natürlich so etabliert, dass der Nikolaus von einem Engel und von Teufeln begleitet wird. Aber früher waren die Umzüge wesentlich komplizierter und größer. Sie waren eigentlich mit den Faschingsumzügen identisch. Die beiden Umzüge gingen aus den gleichen Wurzeln hervor und ursprünglich, wahrscheinlich noch in der heidnischen Epoche, fanden sie zur Zeit der Sonnenwende im Winter statt. Sie sollten also wahrscheinlich das Neue und Kommende, den Frühling, begrüßen. Die Masken im Faschings- und im Nikolausumzug sind also dieselben. Sie unterscheiden sich nur durch die Hauptgestalt. Beim Nikolausumzug ist es der Bischof, der heilige Nikolaus, und in der Fastnachtszeit wird ein Kontrabass getragen oder es geht zum Beispiel der Bacchus mit.
Die Hauptbestandteile der tschechischen Umzüge waren früher Figuren, die für das Land typisch waren. Außerdem Nikolaus, außerdem Engeln und Teufeln, kam im Umzug die Gestalt des Todes vor, sowie ein Soldat, ein Türke, ein Zigeuner, ein Jude und weitere.
Zajímavou postavou, která je vlastně totožná jak v tom průvodě slovinském, tak i v tom.
Eine interessante Gestalt, die sowohl im böhmischen als auch im slowenischen Umzug identisch ist, das sind die sogenannten Läufer, also diejenigen, die als erste vorne wegzogen, die bunten, die eigentlich den Weg für den Umzug räumten. Etwas Ähnliches gab es auch beim böhmischen Umzug. Die Läufer waren allerdings nicht so bunt. Sie waren einfacher ausstaffiert, trugen Kittel mit Schleifen, weiße Hose, eine Krone auf dem Kopf und eine Peitsche und eventuell auch eine Glocke. Durch Peitschenknallen und Glockenklingeln wiesen die Läufer darauf hin, dass sich der Nikolausumzug nähert. Ihre Aufgabe war es, als Erste ins Haus einzudringen und dort anzukündigen, dass der Nikolaus kommt und die Bescherung bringt. Und es hatte auch eine psychische Wirkung auf die Kinder, die in eine noch größere Spannung und Erwartung versetzt wurden.
Wie wir gehört haben, gibt es unter den slawischen Völkern in der mitteleuropäischen Region viele Ähnlichkeiten. Über den slowenischen Rundgang aus Italien sprach ich mit Roberto Dappet, der als Wissenschaftler in Ljubljana und Triest wirkt und die slowenische Folklore untersucht hat.
Können Sie bitte diese Tradition beschreiben, die hier jetzt gezeigt wurde? Woher stammen Sie eigentlich?
Sie stammt aus einem Ort, welcher ist in Friaul. Aber das ist eine slowenische Gemeinschaft und sie leben in Friaul. Das ist eigentlich eine Tradition für Fasching, aber wie Sie gesehen haben, also das ist sehr ähnlich wie Nikolaus und Krampus, die auch in Österreich sind. Und deshalb Musse hat dich eingeladen, damit auch sie etwas anderes oder Ähnliches kennenlernen, ja.
Was gehört alles dazu? Welche Figuren müssen dabei sein?
Ja, eigentlich sind sehr wichtig die Figuren von Pust und eigentlich auch Angel und Teufel sind sehr, sehr wichtig. Aber auch Bischof und Priester sind überhaupt immer dabei. Aber vorher waren auch andere Masken wie Wolf und Bär und andere Tiere, ja.
Und wie sieht das zeremoniell aus? Die Figuren gehen von Haus zu Haus?
Ja, die gehen von Haus zu Haus, so wie hier gesehen haben. Und sie tanzen mit der Frau, die in der Haus ist, und sie kriegen auch einige Geschenke. Ja, das ist.
Geben sie auch Geschenke wie hier der Nikolaus?
Nein, die geben nicht, aber die kriegen Geschenke nur. Das ist also, die Tradition ist eigentlich ein bisschen anders. Ja.
Was für Geschenke?
Ja, vorher Eier und so etwas zu essen. Heute Salame und auch ein wenig Geld.
Die Tradition der Rundgänge ist sehr alt. Die Nikolausumzüge wurden in den böhmischen Ländern bereits im Mittelalter gepflegt. Es gab sie aber sicher schon früher, bereits in der vorchristlichen, heidnischen Zeit. Und wie ist es mit der Tradition der Bescherung? Ist auch diese originell oder ist es eine Erfindung der neuen Zeit?
Že rozdává dárky, tak to vlastně vzniklo v tom minulém století,
Die Bescherung entstand im letzten Jahrhundert. Damals entwickelte es sich zur Tradition, dass der heilige Nikolaus den Kindern Geschenke bringt. Davon könnte man lange erzählen. In der Zeit vor Weihnachten gibt es nämlich auch weitere Figuren, die dem Nikolaus und der Bescherung sehr ähnlich sind. Zum Beispiel die Barboras und der Ambrosius. Das waren Rundgänge, deren Sinn es war, Kinder zu beschenken. Dies alles hing aber wieder mit der Sonnenwende zusammen. Die Kirche hingegen vereinigte sie, um die heidnischen Bräuche zu unterbinden, mit den christlichen Traditionen an den Namenstagen bestimmter Heiliger. Und daraus entwickelte sich eine sehr interessante Volkstradition. Lucia und weitere Figuren, deren Rundgänge später im Dezember stattfanden, bescherten nicht etwa, sondern sie sollten die Kinder erschrecken. Die Lucias gaben Acht, ob man das Spinnverbot an ihrem Namenstag einhielt, und Perchter zum Beispiel wachte darüber, ob man am 24. Dezember auch fastete. Gestand ein Kind seinen Verstoß gegen die Fastregel oder wurde bei eben diesem erwischt, so bekam es die berüchtigte Rute zu spüren.
Die Rundgänge aller dieser Figuren bildeten in der Vergangenheit eine dichte Kette, die jedoch seit Mitte des 19. Jahrhunderts allmählich zerfiel. Im Freilichtmuseum in Kosim werden diese Bräuche jedoch heutzutage wiederbelebt und vor Weihnachten der Öffentlichkeit gezeigt. Eine herzliche Einladung gilt auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Thank you. Und das ist für heute schon alles. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiederhören auf den Wellen von Radio Prag. Aus dem Studio verabschieden sich Margareta Maurova und
Olaf Barth,
der seine Stimme dem Direktor des Freilichtmuseums in Kolzim, Dalibor Hobel, verliehen hat. Und das war's auch in unserem heutigen Programm. Im Namen aller, die es für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Mladková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní